So, grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Wir haben eine weitere Episode mit dem Sebastian Ehmann am Start. Sebastian, straight aus USA, Florida. Wie geht's dir da drüben? Alles gut?
Alles super. Frisch aufgestanden gerade.
Ja.
Dementsprechend noch ein bisschen verschallert, aber ich glaube, das sollte nichts ausmachen.
Das passt. Bei uns hier in Deutschland ist jetzt gerade 16 Uhr. Ich weiß nicht, bei dir sind es 10?
Bei mir ist 10, 6 Stunden Differenz, ja.
Ja. Ja, nee, bei uns geht es dann gleich schon daran, ja, Ostern so ein bisschen zu zelebrieren, ein bisschen mit der Familie essen und so. Ich weiß nicht, wird das in den USA auch krass gefeiert, Ostern?
Ich glaube schon, aber ich habe bisher noch nichts mitbekommen.
Ja, ich meine, ich krieg's auch nur mit, weil die Leute irgendwie Feiertage jetzt haben und die Geschäfte zu sind und so. Aber
Ja.
ansonsten, ja, juckt es nicht wirklich, ne? Erzähl mal, hey, wie läuft dein Training gerade da drüben? Hast du da jetzt schon da auch schon länger jetzt wieder die Möglichkeit, da im Gym zu trainieren? Hatten wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, in der Episode 66, ne, dass du dann durch deinen Umzug dann auch wieder die Möglichkeit hattest, ja, jetzt wieder in einem richtigen Gym zu trainieren. Wie verliefen jetzt so die letzten Wochen da drüben für dich, auch trainingsmäßig und so?
Also ich bin jetzt sogar in das Labor gewechselt, wo wir die Studien machen von meinem Professor zum Trainieren. Ist ziemlich nice, gibt es ein paar Power Racks, also gutes Equipment mit Texas Power Bars, also wirklich Langhantel-Equipment, auch wirklich erste Sahne. Und wir haben auch ein paar Geräte da, Beinstrecker, Beinbeuger, richtig nice Kabelturm. Auch richtig, richtig gute Geräte. Mir fällt gerade der Hersteller nicht mehr ein. Ich weiß nicht, wieso mir der Name nicht einfällt, aber wo du auch Widerstandskurven verändern kannst und sowas. Also es ist wirklich der beste Beinstrecker und Beuger, den ich bisher benutzt habe. Von dem her bin ich da jetzt in das Gym oder in das Lab geswitcht. Finde ich eigentlich ganz nice. Kann da natürlich auch mit Kollegen aus meinem Masterstudiengang trainieren. Und Training läuft super an für sich. Also ich merke, dass das Wetter mir jetzt so ein bisschen den Appetit zerschallert und ich esse ja intuitiv. Also ich habe kein Problem damit, gerade Gewicht verlieren, deswegen lasse ich das einfach so ein bisschen zu und gucke
Ah,
halt,
bist du
dass
am Diäten gerade?
ich bin gerade ein bisschen am Diäten, ja. Also würde gern so auf, weiß nicht, 112, 113 Kilo runter. Das ist eine ziemlich gute Form, denke ich, für mich. Und das dann einfach halten.
Wie viel wiegst du gerade?
114,5 ungefähr.
Ah, okay, also nur noch so 2, 3 Kilo.
Ja, genau.
Okay.
Habe so mit 117 angefangen oder sowas.
Aha, okay.
Ja, aber gerade halt auch mit dem guten Wetter hier und so merke ich schon, dass einfach für mich ich auch gerne so eine bisschen bessere Form genießen würde, auch einfach was Klima angeht, ne? Also damit ich nicht ganz so schwitze und sowas. Und sonst mache ich gerade wieder einen regulären Powerbuilding-Plan, aber doch mit ein bisschen mehr Fokus dann. Auch, dass ich meine Kraft in den Mainlifts zurückbekomme. Und das funktioniert gerade eigentlich ziemlich gut. Also, ich denke, dass auf jeden Fall eine 200er Bench dieses Jahr drin ist und eine 300er Beuge dieses Jahr drin ist. Aber kann ja immer alles
Nichts.
dazwischen kommen, ne? Mit Corona und so. Ich komme ja auch wieder nach Deutschland dann für einen Monat. Wer weiß, was da dann abgeht in der Zwischenzeit. Aber ich werde bald geimpft wahrscheinlich. Also, wir kriegen hier Impfungen schon. Also, ich hoffe nur, dass die internationalen Leute nicht irgendwie noch weiter hinten anstehen müssen. Keine Ahnung.
Hast du auch Wettkämpfe geplant? Hast jetzt gesagt, ey, du shiftest jetzt auch wieder ein bisschen mehr den Fokus, vielleicht weg von Hypertrophie, ein bisschen mehr hin zu Strength oder dann eben auch dem Powerlifting so ein bisschen. Hat das jetzt auch den Hintergrund, dass vielleicht auch zeitnah jetzt wieder ein Wettkampf für dich starten soll? Oder?
Ich habe gestern mit meinem Professor geredet. Wir machen hier Case Studies. Eine Case Study ist zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Wahrscheinlich sage ich es lieber nicht. Nachher kriege ich einen auf den Sack, ey. Nee, aber wir machen hier Case Studies und da können wir uns auch als Studenten selber zum Beispiel als Case Study vorschlagen oder einbringen, dann für
Okay.
eine Case Study. Und das wäre zum Beispiel echt eine Idee, dass ich mich für einen Powerlifting-Wettkampf vorbereite, ein gewisses Nutrition-Ziel verfolge, entweder, keine Ahnung, ein bisschen zunehmen oder Recomp oder abnehmen oder was halt auch immer. Und man mich dann sozusagen dahin verfolgt. Und da habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht dann nächstes Frühjahr eine Powerlifting-Meisterschaft mache bei uns auf dem Campus. Wir haben auf dem Campus so eine Powerlifting-Meisterschaft gehabt. Mhm. Und das wäre eigentlich ganz cool so. Ich meine, die ist jetzt nicht super serious. Das ist eher so ein bisschen so spaßwettkampfmäßig. Aber ich würde die natürlich dann halt serious als serious ansehen und Klar. mich dann darauf vorbereiten. Aber sonst habe ich bisher nichts geplant. Also tut mir auch ganz gut, merke ich gerade.
Mhm. Ja, hast du ja jetzt auch angesprochen, dass du dich jetzt, wie hast du es gesagt, intuitiv ernährst. Magst du vielleicht mal so ein bisschen definieren, was du damit meinst? Ich könnte davon aus, oder ich gehe mal davon aus, dass man das auch so ein bisschen unterschiedlich interpretieren kann. So, was bedeutet jetzt intuitives Essen? So, ernähre ich mich einfach, wie ich gerade Lust habe, oder gucke ich auf meine Hungergefühle, die ich über den Tag habe? Mich würde einfach mal interessieren, wie du vielleicht auch so intuitives Essen oder eine intuitive Ernährung überhaupt erstmal definieren würdest und wie du das jetzt gerade auch für dich so ein bisschen anwendest.
Also die Sache ist, wenn man es strikt sieht, ist Intuitive Eating eigentlich nicht das, was ich mache, weil Intuitive Eating würde bedeuten, dass man zum Beispiel sich nicht gewisse Gewohnheitsmuster so antrainiert und sich da dann auch zum Beispiel reinzwingt. Also wenn ich jetzt sage, so, ich muss am Tag 4-mal ein Protein Feeding haben. Wenn du das schon hast, bist du eigentlich schon aus dem Intuitive Eating raus, weil Intuitive Eating ist wirklich, dass du lernst, komplett intuitiv auf deinen Körper, auf gewisse Appetitsignale zu hören, auch gewisse Gelüste zu hören, aber natürlich auch, wenn du keinen Hunger hast, mal nichts zu essen beispielsweise. Und das, sage ich mal, so die Reihenform am Ende von ich esse wirklich so, wie mein Körper das, sage ich mal, mir als Signal halt irgendwo halt gibt. Ne? Sobald man dann, sage ich mal,
ich höre dich nicht mehr. Was ist los? Sound ist weg. Liegt es an mir?
Intuitive Eating in der reinen Form ist eigentlich, dass du wirklich dir, dass du komplett auf deine Körpersignale hörst. Also sag ich mal Appetit, Gelüste, auch zum Beispiel was Körpergewichtsregulation angeht. Also dass du dir keine Restriktionen auferlegst und im Endeffekt sozusagen dann auch jetzt, also wenn du zum Beispiel sagst, schon mit dem Mindset reingehst, hey, ich möchte 20 Kilo verlieren und dein Appetitsignal sagt dir zum Beispiel was komplett anderes, selbst wenn du das jetzt, sag ich mal, nicht trackst oder sonst irgendwas, das ist nicht Intuitive Eating. Sobald du anfängst, sag ich mal, gewisse Gewohnheiten reinzubringen oder gewisse Ziele zu integrieren, dass du jetzt zum Beispiel sagst, so, hey, ich möchte so und so viel Körpergewicht verlieren, ich habe zum Beispiel das Protein Goal, was ich irgendwie hier hitten möchte oder sonst irgendwas, oder zum Beispiel gewisse Gemüsemengen irgendwie konsumieren möchte. Also ich habe die und die Meals, ich möchte so und so viel Gemüse da jemals oder da drin haben. Dann würde ich eher sagen, es ist so ein Mindful Eating Approach. Und da gibt es sogar so ein Continuum. Aber das ist im Endeffekt das, was ich mache. Also ich sage, hey, ich track meine Ernährung nicht mehr. Schon eine Weile jetzt, also ich denke mal fast zwei Jahre und ich habe dann halt so, also meine Minimalziele sind dann, dass ich sage, okay, ich möchte auf jeden Fall halt mein Protein hitten, ja, also ich habe so eine gewisse Minimalverstellung, ich habe natürlich auch so gewisse Ziele, was die Verteilung auch angeht von meinem Protein, also ich möchte nicht mein ganzes Protein am Abend essen, sondern versuche das so ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen. Jetzt gerade für mich ist so ein bisschen, ich koche sehr wenig. Also ich muss echt sagen, mein Gemüse leidet extrem, aber ich versuche zumindest einmal am Tag wenigstens halt Gemüse zu essen. Also das ist halt sowas, wo ich dann echt sage, so, hey, gar nicht Gemüse, das geht für mich einfach nicht. Aber so, dass selbst wenn ich irgendwie den ganzen Tag über nicht dazu gekommen bin, dass ich mir wenigstens ein bisschen Rohkost gönne, irgendwie so ein paar kleine Karotten oder sowas oder ein paar Paprikas. Und das ist im Endeffekt so den Mindful Eating Approach, den ich halt fahre. Und wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, dann haue ich mir halt zusätzliche Gewohnheiten oder versuche ich zusätzliche Gewohnheiten zu integrieren in das Ganze, die halt meinem Ziel zugutekommen. Jetzt mit dem Gewichtsverlust, das ist relativ easy. Es ist sogar so, dass irgendwie mein Appetit so niedrig ist und das ist sehr ungewohnt für mich, weil ich eher von der anderen Seite komme, wo ich früher immer so das Gefühl hatte, ich muss nicht aufpassen, dass ich zu viel zunehme. Aber für mich ist es jetzt sogar so, dass irgendwie mein Appetitniveau so niedrig ist hier, dass mein Gewichtsverlust eigentlich zu groß ist, oder ich würde mal nicht sagen, der Gewichtsverlust zu groß ist, aber dass ich zu wenig esse, um gut performen zu können. Und ich sozusagen jetzt in dem Gewichtsverlust lernen muss, eigentlich sogar ein bisschen über meinen Appetit zu essen, was irgendwie eine ziemlich weirde Kombination so für mich ist, weil ich das so auch noch nicht so hatte. Aber das ist im Endeffekt so wie ich es gerade fahre. Und ich würde auch sagen, dass mein Endziel darin besteht, dass ich merke, wenn ich eine konstante Restriktion gefühlt brauche, intuitiv, um weiter abzunehmen oder um mein Körpergewicht halten zu können, dann ist es zu viel für mich. Also ich möchte für mich ist der niedrigste Punkt derjenige, wo ich das Gefühl habe, dass ich wirklich nicht bewusst mich richtig in dieser Körpergewichtsrange halten muss, sondern wo das halt intuitiv mir relativ leicht fällt. Das mag natürlich an viele andere Faktoren gekoppelt sein, wie Hitze und sowas hier, aber das wäre auf jeden Fall halt ein Ziel für mich, dass das nicht mit Zwang verbunden ist. Ich merke, dass gerade das, also diese Restriktionskomponente, diese Zwangkomponente, die ich halt auch oft, oder die halt einfach beim Tracken dabei ist, ne, da kann man natürlich einen etwas gelassenen Ansatz fahren, aber in gewisser Weise hast du eine gewisse Zwang- und Restriktionskomponente, dass das sich mehr auf mein Wohlbefinden im Alltag ausgewirkt hat, auf meine Stresslevel, als ich gedacht habe. Selbst nach 5 Jahren, wo ich ja eine gewisse Routine hatte im Tracken. Ja, also ich habe 5 Jahre durchgetrackt. Genau, aber ich bin sehr happy mit dem Approach. So mache ich das.
Ja, ich finde den auch extrem gut. Macht auch sehr, sehr viel Sinn, vor allen Dingen, wenn man halt schon ja so viele Vorerfahrungen mit dem Tracken gemacht hat. Das ist halt ein bisschen so, ne, du fährst irgendwie jeden Tag die gleiche Strecke mit dem Auto, du kennst die eigentlich schon auswendig, aber du hast dann trotzdem irgendwie immer noch das Navi nebenbei laufen, wenn du halt irgendwie immer noch am Tracken bist. So, ich meine, wir als Bodybuilder, Leute, die Muskeln aufbauen wollen, so, ne, das Protein ist meistens immer safe, ne, was du auch gesagt hast mit der Proteinverteilung, das ist auch meistens berücksichtigt. Ja. Dementsprechend, ne, braucht man dann natürlich nicht immer alles nochmal explizit jetzt in die App eintragen, um zu wissen, okay, der Tag, der war irgendwie erfolgreich. Klar, das hilft natürlich in gewissen Phasen und viele haben da, glaube ich, auch sehr viel Spaß dran. Man hört natürlich auch immer von vielen, ey, so dieses Tracken, so, es stresst mich halt irgendwie nicht. Im Gegenzug weiß man halt auch gar nicht, wie es wäre, wenn man es halt mal länger eben auch nicht macht. Ne? Man gewöhnt sich natürlich auch immer sehr, sehr schnell irgendwie so an die Dinge, die man tut. Vor allem auch dieses Tracken, das geschieht dann auch oft immer sehr, sehr beiläufig. Aber ich habe das jetzt auch mit Klienten öfters eben so gemacht, dass man vor allem eben bei denen, wo man halt weiß, ey, die haben gefestigte Routinen und Gewohnheiten, dass man da dann eben auch von diesem, ja, genauen Tracken der Makronährstoffe eben so ein bisschen weggeht. Du schaust dir dann vermutlich dann auch primär dann eben das Körpergewicht an, weil das zeigt einem ja dann auch automatisch, wo man sich so ernährungstechnisch befunden hat, vor allen Dingen so, was die Kalorien angeht. Das kann man ja dann sehr, sehr gut auch über den Gewichtsverlauf dann ableiten, ne?
Ja, also ich finde im Gesamten, dass man so mit Leistung, Gewichtsverlauf und vielleicht Bildern, wenn man das eine Weile gemacht hat als Coach, eigentlich alles ablesen kann, was man irgendwo braucht. Mhm. Und die Sache, also so, wenn ich so ein bisschen Vorteil, Nachteil tracken aufzähle, ich meine natürlich, wenn du trackst, gerade in der Wettkampfdiät, brauchst du irgendwann mal dieses Maß an feiner Kontrolle einfach, um genau sagen zu können, hey, erstens mal sind deine Appetitsignale eh irgendwann mal komplett im Arsch, wenn du halt einfach Wettkampf-Prep ballerst. Und das Zweite ist, dass halt einfach du dir das nicht leisten kannst, dass mal irgendwie eine Woche dann nicht ganz, sag ich mal, so läuft, wie du dir das vorstellst. Also du brauchst natürlich dieses Akkurate. Aber was ich halt zum Beispiel sehe, wenn jemand halt in der Offseason immer trackt und ja, sag ich mal, sein ganzes Leben, dass die Leute ein Bewusstsein, also das Bewusstsein verlieren, gerade für solche Körpersignale. Also zum Beispiel gerade auch so, was verlangt denn oder was braucht denn mein Körper von mir? Das kann sogar schon sowas so sein wie so, das klingt dumm, weil das gar nichts mit dem Tracken zu tun hat, aber zum Beispiel Lebensmittelauswahl und Verdauung, weil die Leute so, sag ich mal, zahlenfokussiert werden oder so, das Tracken ist das Einzige, dass ich gar nicht mehr wirklich mal so ein bisschen in mich hineinhorche, so wie es meinem Körper mit den Sachen halt geht. So, ich habe 2000 Kals offen, jetzt fürs Abendessen, die werden jetzt reingeschallert zum Beispiel. Und dann wird dann zum Beispiel auch nicht so geguckt, okay, wie ging es mir jetzt danach oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist zum Beispiel so ein Faktor, wo, wenn du halt so ein Mindful Eating Approach hast, wo du sehr viel halt über so die Retrospektive agierst. Also zum Beispiel so, okay, heute lief mein Training so, wie habe ich mich gestern ernährt? Was hatte das, sag ich mal, für Konsequenzen für mich in mein Training, in meinen Alltag, wie es mir am nächsten Tag ging, für meine Verdauung, für meinen Körpergewichtsverlauf und so weiter und so fort. Und das sind auch zusätzliche Lernaspekte, die dann manchmal halt so wegfallen, wenn du trackst, weil du da, finde ich, so ein bisschen halt diese innere Körper-Awareness halt wegnimmst.
Mhm,
Und das hat sowohl seine, wie gesagt, seine Vorteile und auch seine Nachteile, aber ich würde gerade sagen, selbst, also ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der sagt, auf keinen Fall tracken, überhaupt nicht. Das ist ein Tool, das hat auf jeden Fall seine Relevanz. Aber wohingegen ich früher so jemand war, der gesagt hat, ja, track einfach in der Offseason weiter durch, bin ich mittlerweile an so einem Punkt, wo ich so sage, so, ich weiß nicht. Also ich finde, die Skills, die man lernt, gerade durch so intuitives Essen und so, sind schon sehr, also sehr wichtig. Und die können auch wichtig sein in Phasen, wo man trackt. Weil wenn du da gerade auch zum Beispiel so ein bisschen mehr Awareness bekommst oder halt so Verständnis für solche Sachen, wie so, okay, wie reagiert mein Körper jetzt zum Beispiel auf die Meals dann und dann oder also am Abend vor dem Training oder direkt vor dem Training oder sonst irgendwas. Also die Leute kreieren da irgendwie einfach mehr Bewusstsein um das ganze Thema. Kann das dir auch helfen, wenn du wieder trackst? Und ich finde halt gerade zum Beispiel sowas wie so, es ist echt weird, wenn du lange getrackt hast, wieder zu nicht tracken zurückzugehen. Und da muss man sich halt irgendwann mal so fragen, yo, will ich halt mein ganzes Leben lang tracken auch, ne? Also habe ich Bock irgendwie, keine Ahnung, mit meinen Kindern am Esstisch zu sitzen und die Waage rauszuholen und mein Zeug zu tracken, so. Erstörung vorprogrammiert, weißt du, für die Kinder.
Ja. Es gibt halt auch super viele, ja, verschiedene Stufen des Trackens, ne? Es ist ja gar nicht nur so, dass man jetzt hingehen muss und dass man alles abwiegt, alles einträgt. Ich habe zum Beispiel auch da nochmal so ganz viele Zwischenstufen durchlaufen, vielleicht zwischen einem komplett intuitiven Ansatz und einem Ansatz, wo man sagt, hey, man trackt wirklich alles bis aufs Gramm. Da habe ich es dann zum Beispiel auch so oft so gemacht, dass ich mich einfach den ganzen Tag über mehr oder weniger intuitiv ernährt habe, so gegessen habe, wie es mir halt irgendwie getaugt hat und dass ich am Abend dann zum Beispiel alles mal so ein bisschen aufaddiert habe und dann geguckt habe, wo komme ich so ein bisschen raus. Das wäre ja dann auch vielleicht auch so eine Hybrid-Variante. Da gibt es ja mega viele Stufen, die man da eventuell auch durchlaufen kann. Würdest du vielleicht jemanden, der jetzt wirklich von so einem Full-Track-Approach, ne, wirklich alles abgewogen, alles eingetrackt, würdest du so jemanden vielleicht auch einmal empfehlen, dann mal direkt ins kalte Wasser zu springen und direkt mal auf einen intuitiven Ansatz überzugehen oder vielleicht zu sagen, ey, geh vielleicht erstmal hin und fang mal vielleicht an, nur noch jeden zweiten Tag zu tracken oder irgendwas dazwischen oder deine Makros vielleicht auch mal in einer größeren Range oder so zu treffen. Was wären da vielleicht so mögliche Herangehensweisen?
Also ich muss sagen, ich finde, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, weil gerade in unserem Sport Perfektionismus sehr weit verbreitet ist. Und Tracken ist zum Beispiel einer der Sachen, wo manchmal, sag ich mal, wo manche Leute agieren, nicht um, sag ich mal, einen besseren Outcome zu kreieren, auch wenn sie das vielleicht denken mögen, sondern einfach um einen gewissen neurotischen Zwang zu befriedigen. So, hey, ich hitte das jetzt aufs Gramm genau, damit ich, sag ich mal, da ist eine Angstkomponente dabei. Ich denke, dass da auch eine gewisse neurotische Zwangkomponente dabei ist. Und das meine ich absolut nicht verurteilend, weil ich war an dem Punkt. Aber das hat ja nichts mit deinem Outcome zu tun. Weißt du, also ob du deine Carbs aufs Gramm genau hittest, so, das lehrt dich halt dieser Mindful Eating Approach, dass du merkst, so, ey, das macht halt für dein Outcome oder wo du hinmachst, das macht halt absolut gar keinen Unterschied, ja. Das heißt, man lernt so eine gewisse Gelassenheit einfach dann auch zu sehen, okay, was ist wirklich relevant, ja. Es ist relevant, wenn ich, keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht mal, 50 Gramm Carbs mehr hatte oder 100 oder sonst irgendwas für den nächsten Tag, aber ob ich jetzt irgendwie eine Abweichung von 2 Gramm am Tag habe, und mich das übelst stresst, das ist nicht relevant. Und das kann man sich so zum Beispiel mit so einem Mindful Eating Approach so ein bisschen entlernen. Aber ich gebe dir da total recht mit dem, ja, dass es vielleicht, also ich, das kann Leuten richtig Angst bereiten, zu sagen, hey, ich springe direkt ins kalte Wasser. Vor allem, weil, ich meine, gerade wir in unserer Fitnessszene, so Binge-Eating und sowas ist ein großes Thema, ne? Und was du merken wirst, ist, dass wenn du zum Beispiel lange eine Restriktion hattest, gerade durch sowas wie Tracken, wenn du diese Restriktion wegnimmst, ist, dass der Körper erstmal vom Pendel her komplett auf die andere Seite schwingt. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie lean man in dem Moment ist, ob man aus einer Wettkampfdiät rauskommt oder aus der Offseason oder so. Aber selbst dann, wenn man sich zum Beispiel auch so ein bisschen, naja, wenn man halt trackt, gibt es manchmal Situationen, wo man sagt, so die Lebensmittel taugen mir einfach nicht. Ne? Also das passt nicht in meine Makros, obwohl ich die gerne mag, aber irgendwie in der Praxis esse ich die dann nie. Da wird für die ein oder anderen Leute wird das so sein, dass die dann auf einmal extreme Gelüste auf solche Lebensmittel bekommen. Und das kann Angst machen, weil du dir so denkst, so Alter, was geht jetzt ab? So, ich habe keine Kontrolle mehr über meine Ernährung. Aber gleichzeitig ist es so, dass man das bewusst zulassen muss, damit das Pendel auch wieder in die Mitte schwingt, dass du einen gesunden Umgang mit den Lebensmitteln bekommst. Das ist jetzt zum Beispiel mega krass, dass ich halt gerade mir Sachen kaufen kann, wo ich weiß, die machen mich richtig an. Aber es gibt dann echt Momente, wo ich dann, weiß ich nicht, ein Drittel davon esse und dann stelle ich es wieder zurück und denke mir, ja, das war jetzt halt genug. Ja, also zum Beispiel, ich esse dann ein halbes Ben & Jerry's, merkst du, das war gut, mach den Deckel drauf und bring es halt zurück.
Oh, Königsdisziplin, ey.
Und das ist halt wirklich was, weißt du, so, das habe ich mir nicht bewusst antrainiert. Das war halt so, ich bin damals da reingegangen und wenn ich halt Bock auf ein Ganzes hatte, habe ich halt das ganze Ding gegessen. Aber dadurch, dass ich mir diese Restriktion weggenommen habe, ist im Laufe der Zeit, bin ich an diesen Punkt halt hingekommen. Nun, wenn du halt, wie du selber sagst, so von dieser extrem krassen Tracking-Seite halt kommst, ist dieses Auflösen der Restriktion schon ziemlich krass. Und ich glaube, da muss man so individuell wirklich mit der Person reden, wie die auch darüber halt denkt, also was die halt machen möchte und ob die auch bereit ist, zum Beispiel dann vielleicht in eine Situation zu kommen, wo der Körper dann so wirklich mal ein paar Wochen lang sagt, so, Digga, ich will mir jetzt diesen Freiraum gönnen, weißt du, so ich brauche jetzt, sag ich mal, die ganzen Lebensmittel, die ich eine Weile lang nicht gegessen habe und die Person das auch zulassen kann. Wenn du jemanden hast, der das nicht zulassen kann und für den es dann in, weiß ich nicht, vielleicht sogar, ich sag mal zum Beispiel, wenn jemand früher eine Bulimie-Essstörung hatte, ja, also dass dann jemand wirklich das Ganze versucht hat, rückgängig zu machen, da wäre das halt so, boah, ich weiß nicht, ob so ein radikaler Approach dann da so gut wäre. Oder ob man dann halt lieber so sagt, so hey, man versucht so ganz langsam diese Restriktion aufzulösen, wie du das gesagt hast, dass man halt so sagt, so hey, ich weiß nicht, vielleicht Calorie-Targets und halt nur noch Protein tracken. Ja, und nebenher, währenddessen man das auflöst, halt Gewohnheiten integriert, dass man halt sozusagen sagt, okay, was ist deine größte Angst? Vielleicht ist die größte Angst, ganz schnell zuzunehmen oder sonst irgendwas. Dass man sagt, okay, wir integrieren nebenher ein paar Gewohnheiten, die vielleicht dir helfen könnten, so ein bisschen die Angst zu nehmen, wo du dann halt merkst, okay, wenn wir dann anfangen, weiß ich nicht, ein Meal mal ungetrackt zu lassen oder so, du nicht direkt Angst hast, ich weiß nicht, muss das jetzt rückgängig machen beispielsweise, auch wenn es jetzt nicht deine Aufgabe ist, da irgendwie medizinischer Ernährungsberater zu sein, ne? Also wenn jemand immer natürlich noch Bulimie hat, dann muss er sich mit einem Arzt auseinandersetzen. Aber ich bin da völlig auf deiner Seite. Also ich finde zum Beispiel sowas wie unregelmäßiger mal tracken, also mal Tage auszulassen oder gewisse Mahlzeiten nicht zu tracken oder das Tracken dann mit einer größeren Range, nur noch zum Beispiel Protein zu tracken und Calorie-Targets oder nur Protein zu tracken und den Rest komplett offen zu lassen. Mhm. Das sind alles Optionen oder Tools, die ich in so einem Fall anwenden würde. Und ich glaube, das hängt auch sehr, sehr viel mit Feedback von dem Athleten dann zusammen ab. Also was der sich dann halt vorstellen kann. Also ich merke zum Beispiel, dass Leute, die allgemein so Schwierigkeiten haben, zum Beispiel auch mit einer Waage, also wenn du dann so sagst, so, hey, jedes Mal, wenn ich mich auf die Waage stelle, das stresst mich richtig. Solche Tage dann zum Beispiel kombinieren mit auch so Tagen, wo du dann halt nicht trackst, finde ich allgemein gut. Also dass man halt dieses ganze Quantifizieren mal einfach weglässt von Körpergewicht und auch irgendwie halt Ernährung und sowas und dann sagt, okay, wir machen das nur noch 3 Tage die Woche zum Beispiel. Genau, aber ich denke, dass das ein sehr, sehr individuelles Ding ist. Es gibt bestimmt auch Leute, da musst du dieses ganze Quantifizieren so auflösen, so aufdröseln. Also so kleine Range, größere Range, noch größere Range. Nicht mehr Makros tracken, nur noch Protein und Kalorien. So.
Genau.
Und so ein bisschen das da rauskommen.
Ja, denke ich auch, dass da so ein schrittweiser Approach immer sehr, sehr gut funktioniert. Also kann ich auch aus Erfahrung wirklich so sagen, dass man halt ja eben guckt, wo steht der Kunde gerade und wo hat er vielleicht auch seine Probleme und dass man halt von da aus dann hingeht und halt dann eben die nötigen Schritte dann einleitet, dass es dann eben dahin geht, dass man größere Ranges hat, dass man dann gewisse Makronährstoffe nicht mehr genau trackt, dass man dann vielleicht sogar dahin kommt, dass man die gesamte Ernährung nicht mehr in irgendeiner App festhält, sondern sich dann halt einfach nur noch auf seine Gewohnheiten ja beruft und ich sag mal den Fortschritt irgendwo über andere Parameter dann vielleicht auch festhält, das, was du gesagt hast, ne, dass man sich dann vielleicht mehr einfach Bilder anschaut, dass man unter anderem vielleicht auch das Körpergewicht betrachtet. Das mache ich eigentlich ganz gern. Ich muss sagen, so das Klientel, mit dem ich so arbeite, das kommt sehr, sehr gut eben auch mit regelmäßigen Einwagen zurecht. Und wenn ich halt die Einwagen habe, dann weiß ich auch im Umkehrschluss, wo die Kalorien lagen. Wenn ich natürlich sehe, ja, das Körpergewicht, das geht jetzt, ist jetzt im Wochenschnitt über 3-4 Wochen konstant angestiegen, dann können wir ziemlich sicher sagen, ey, in dem Zeitraum waren wir in einem Kalorienüberschuss und vice versa, ne? Also darüber kann man natürlich auch sehr, sehr viel ableiten. Generell finde ich das ganze Datentracking eigentlich so ein sehr, sehr interessantes Thema, ne? Ist ja jetzt auch gerade so im Coaching-Bereich oder generell, wenn man auch ein ambitionierter Hypertrophie-Athlet ist, ein absolut wichtiges Thema. Also auf der einen Seite müssen wir natürlich irgendwelche Daten erheben. Ohne Daten sind wir natürlich schon so ein bisschen blind, ne? Wir wissen nicht genau, okay, wo geht's gerade hin? Auf der anderen Seite, ne, kommt dann vielleicht auch schnell der Gedanke auf, ey, ich track jetzt so viele Daten, wie es geht und versuche eben alles so zu quantifizieren, wie du das eben auch schon gesagt hast. Und ja, da würde mich einfach interessieren, was für dich halt generell sonst noch so vielleicht jetzt auch so im Bereich Ernährung, vielleicht so ein bisschen losgelöst vom Training, was da noch so Daten sind, die du gerne bei der Zusammenarbeit mit Kunden erhebst, was du dir noch so anschaust, wodurch du dann einen guten Einblick in die Situation des Klienten dann bekommst.
Also ich muss sagen, das mit den Daten ist ein super interessantes Thema, weil ich finde, gerade wenn man so ein bisschen so ein Daten-Nerd ist, tendiert man sehr, sehr gern dazu, da direkt zu sagen, so Digga, gib mir mehr Daten, weißt du, ich kann mehr Sachen modellieren, ich kann mehr ausprobieren, weiß ich nicht. Irgendwie ist es so, die Daten sind einfach schon geil, weil es Daten irgendwie sind. Also so war es bei mir eine ganz lange Zeit mal. Und je nachdem, wie sehr sich der Athlet dazu verpflichtet fühlt, ist es halt auch so ein bisschen problematisch, weil sowas halt ganz schnell dann auch wirklich in dem Stressfaktor ja ausarten kann, ne? Gerade wenn jemand vielleicht sogar sehr busy ist mit dem Job oder sonst irgendwas. Eine Sache zum Beispiel noch, gerade auch zum Thema Tracking und Daten, also welche Makros benutze ich, da merke ich, dass zum Beispiel so ein Mindful Eating Approach auch mega nice sein kann, weil manche Leute merken, dass sie zum Beispiel Frauen bezogen auf den Zyklus vielleicht die Lebensmittelauswahl sich ändert von Woche zu Woche. Und das kann natürlich ein Stressfaktor sein, wenn du, sage ich mal, konstant dieselben Makros fährst, und dann zum Beispiel es aber ist, okay, in den 1-2 Wochen mag ich einfach viel mehr fetthaltige Lebensmittel und habe also intuitiv esse viel weniger Carbs und in den beiden Wochen ist es andersrum zum Beispiel, dann kann es natürlich ein Stressfaktor sein, ne? Weil wenn die sich dann an diese Makros direkt halten müssen, vielleicht gerade in der Diät, dann ist es so, boah, die 2 Wochen sind immer Horror für mich, weil das ist viel zu High Carb, ich will eigentlich gerne mehr Fett essen. Aber diese Retrospektive oder diese Introspektive erlangt man vielleicht erst gar nicht, wenn man halt in diesem Makro-Tracking halt nur bleibt, weil man halt sozusagen einfach sich das gar nicht bewusst macht. Das ist zum Beispiel was, wo ich dann sogar sagen kann, dass diese Ernährungsweise sogar, selbst wenn man mehr Restriktion hat oder Makro-Tracking betreibt, halt sogar mit den Daten helfen kann, ne? Also was für Makros will ich denn gern benutzen zum Beispiel? Oder hat man da irgendwie auch eine Variation drin oder so? Ich merke für mich, dass die beiden größten Sachen sind eigentlich klar Körpergewicht zum einen. Und ich merke auch, dass Taillenumfang für mich eine relativ wichtige Rolle spielt. Weil irgendwie ist es schon so, dass Körpergewicht ist manchmal so ein bisschen weird. Ich weiß nicht, also wenn man so eine Weile irgendwie dabei ist, dann merkt man schon so, es gibt manche Athleten, da ist es irgendwie, hat man das Gefühl, dass das genauso ist, wie man sich das vorstellt. Ne? Man hat das Defizit und natürlich ist es nicht immer 1:1, wie jetzt das Defizit das irgendwie sagt, aber es ist irgendwie schon so, okay, ich bin in einem Defizit, Körpergewicht sinkt oder ich gucke mir die Wochenschnitte an und das passt alles perfekt. Bei manchen Athleten hast du das aber auch so, dass dann auf einmal 4 Wochen das Gewicht stagniert mit einem Defizit, was irgendwie eigentlich 1% des Gewichts irgendwie abwerfen sollte in der Woche und man sich echt so fragt, okay, also ich verstehe das, dass das mal eine Woche stagniert, aber so 4 Wochen, das, was ist da los? Ja, also das ist so, es ist super weird und das kann man sich natürlich dann manchmal erklären irgendwie, aber gleichzeitig ist es auch, weiß ich nicht, finde ich, ist es auch manchmal sehr, sehr viel erklären mit so Retrospektive, weißt du, so, okay, das ist jetzt halt passiert und ich muss es jetzt mir irgendwie erklären können, ja, aber ja. Es ist so, es wirkt so ein bisschen random. Und ich finde zum Beispiel der Taillenumfang, der ist so eine zusätzliche Variable. Man könnte jetzt auch sagen, ich mache jetzt irgendwie Hautfaltenmessung oder sowas. Das wäre jetzt natürlich nochmal besser, aber das ist regelmäßig natürlich auch übelst der Stress. Ja, gerade dann so, okay, wenn du dann irgendwie, ich weiß gar nicht, kann man die 3-Falten, glaube, 3-Falten-Methode kann man bei sich selber machen. Da braucht man
jemanden. Ja. Darüber hinaus wird es schwierig.
Genau, darüber hinaus wird es schwierig. Also das wäre dann noch eine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, hey, da kann ich mir dann irgendwie die Hautfalten angucken. Aber ich mag Taillenumfang sehr, sehr gerne, weil ich das schon ganz oft hatte, dass irgendwie das Gewicht sich nicht bewegt hat und der Taillenumfang sich bewegt hat und der Taillenumfang sich nicht bewegt hat und das Gewicht sich dann bewegt hat. Und allein die zwei, sage ich mal, Variablen, mir viel, viel bessere Einsicht gegeben haben in den Athleten. Und wenn du dann wirklich mal so Momente hast, wo du das Gefühl hast, okay, das Gewicht stagniert hier, aus welchem Grund auch immer, obwohl das eigentlich ein Defizit sein müsste, dass dann halt wirklich Gewicht bewegt sich nicht, Taillenumfang bewegt sich nicht, dass man dann halt einfach irgendwie eine zusätzliche Variable hat, um halt Entscheidungen treffen zu können. Sonst habe ich eigentlich gar nicht spezifisch, dass ich noch sagen würde, okay, ich benutze irgendwelche Körperkompositions-Assessments oder sonst irgendwas, weil ich finde, dass darüber hinaus Bilder eigentlich fast das Beste sind. Ja. Das ist so ein bisschen was, ich meine, das ist ein subjektiver Sport, ne? Und ich finde es teilweise erstaunlich, wenn man halt gewisse Umstände hat, Stress etc., wie sich halt, wenn man die Bilder von dem Athleten immer und immer wieder sieht, wie sich halt wirklich so der Körper halt verändern kann. Mhm. Wir hatten das ja so ein bisschen, ne, wenn ich das sagen darf, aber wo du ziemlich gestresst warst, ja auch durch den Umzug und so, und dann wirklich von einem Feedback aufs nächste Feedback, man echt sagen würde, das sieht nicht nach einer Woche aus, weißt du, so die beiden Bilder kannst du aneinander halten. Du siehst muskulös aus, als ob du wieder Muskeln faktisch aufgebaut hast, also praller, voller, du siehst leaner aus, so du siehst insgesamt in einer viel besseren Position aus, wie halt eine Woche davor. Und das ist sowas, das, ich weiß nicht, ob du das mit einer richtig guten Quantifizierungsmethode irgendwie erkennen kannst. Vielleicht, weiß ich nicht, mit einem DEXA-Scanner und irgendwas unter Wasser wiegen, weiß ich, ballerst alles zusammen und am Ende kannst du sagen, okay, irgendwie hat der viel Wasser im Körper, aber irgendwie ist Lean Body Mass runter oder weiß ich nicht. Also gibt bestimmt Methoden, aber ich finde, so, es ist so ein bisschen unnütz, wenn dir das ein Bild eigentlich am Ende auch so ein bisschen sagen oder zeigen kann.
Ja.
Das heißt, für mich kommen eigentlich nur die beiden Quantifizierungssachen zusammen und am Ende halt so subjektive Variablen auch. Also ich habe ja so einen Fragebogen, wo ich dann auch so Sachen rein tue, so hey, wie ging es dir mental, wie war dein Energieniveau? Und in den meisten Fällen kriegst du das ja auch im Feedback dann gesagt, ne, wo du dann kommst, hey, ich war echt gestresst oder ich hatte hiermit Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und ich finde, das gibt mir also zum Beispiel schon ein richtig komplettes Bild. Also da brauche ich dann auch wirklich keine Addition dazu.
Ja, ich muss sagen, mir haben die Punkte sehr, sehr gut gefallen, die du angesprochen hast. Vor allem auch so das mit den Umfangsmessungen. Das habe ich jetzt so noch gar nicht gemacht. Das war immer so, Klienten haben mich immer gefragt, hey, soll ich dir meine Umfänge messen? Ich habe gesagt, hey, wenn du das machen möchtest, wenn du die sowieso vielleicht für dich einfach misst, schick sie mir gerne mit, aber ich habe sie jetzt nicht genau abgefragt. Finde ich aber ganz interessant, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Und ja, ich muss auch sagen, dass sich das bei mir jetzt in letzter Zeit auch immer ein bisschen mehr dahin entwickelt hat, vielleicht auch einfach weniger Daten zu tracken, weil man halt auch sehr, sehr viel einfach auch durch das subjektive Feedback des Kunden eben auch schon gesagt bekommt, ne? Und das ist dann oft auch immer so ein bisschen doppelt gemoppelt, was man dann in den Sheets einträgt und dann gleichzeitig auch im Check-in dann wieder erwähnt. Und viele Variablen greifen ja auch so ein bisschen ineinander. Ich möchte jetzt zum Beispiel auch in, ich lasse jetzt zum Beispiel meine Trainingssheets so ein bisschen überarbeiten, die ich an meine Kunden rausgebe, und habe da vorher zum Beispiel immer den Schlaf auch getrackt und habe mir da angeben lassen, ey, wie lange hast du geschlafen? Und das ist so eine Variable, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr abfragen möchte. Ich will dann einfach nur noch diesen Energielevel-Marker irgendwo haben. Und ich denke, das reicht vollkommen aus, zu wissen, wie das subjektive Energielevel des Klienten an dem jeweiligen Tag war. Und ich brauche dann nicht unbedingt noch wissen, wie lange hat er geschlafen, weil das hat ja automatisch eben auch Auswirkungen darauf, okay, wie fühlt er sich jetzt an dem Tag? Und es ist jetzt gar nicht so wichtig, hat er jetzt 7 oder 8 Stunden geschlafen? Viel wichtiger für mich ist im Endeffekt, wie fühlt er sich? Ne? Wie geht es ihm einfach mit der generellen Situation? Ne? Ich denke mal zum Beispiel so Schlaf, klar, eine super wichtige Variable, die ja jetzt auch für Training, für Regeneration extrem entscheidend ist. Aber ob man die jetzt nochmal gesondert quantifizieren muss, ist dann halt nochmal die andere Frage. Und ich denke mir halt gerade so, das ist einfach ein Faktor, den ich nicht unbedingt brauche, der eben auch eben in diesen subjektiven Feedbacks automatisch genannt wird. Und ja, vielleicht auch sogar ein bisschen kontraproduktiv sein kann, weil wenn du gut geschlafen hast, dann hast du gut geschlafen, so, dann ist alles gut. Aber wenn du schlecht schläfst und das dann auch noch in die Daten einträgst, dann hast du da auch dann nochmal so das Ganze schwarz auf weiß. Ne? Also wenn es jetzt nur 6 anstatt 8 Stunden sind, dann trägst du es ein und denkst du, hey, heute muss es mir jetzt vielleicht auch irgendwie schlechter gehen als am Tag zuvor, wo ich vielleicht ein bisschen länger geschlafen habe. Und das ist ja vielleicht in der Realität gar nicht so, ne?
Am besten die Zelle wird noch rot, weißt du, so Zelle ist rot, 6 Stunden geschlafen, so. Ich verstehe voll, was du meinst, und ich finde, man muss sich im Hinterkopf behalten, dass wir ganz oft halt wirklich, also in unserem Sport das öfters der Fall ist, dass wir halt eher neurotische Menschen haben. Und wenn man dann halt über so Sachen stresst, dann ist so der Hintergedanke von Schlaf ist, dass du relaxst und dich entstresst und regenerierst, ne? Und das ist dann so, das kann so genau umspringen in die andere Richtung, so fuck, ich muss 9 Stunden schlafen, jetzt sind es nur noch 8,5, weil ich habe noch hier was fertig machen müssen und so. Und dann ist dein Kopf direkt auf Gas, wenn du ins Bett gehst, so, anstatt dass halt so ein bisschen diese gewisse Gelassenheit da einfach deine Rolle spielt. Und ich bin da völlig bei dir, dass manchmal da nicht tracken ein riesen Vorteil halt sein kann. Und dass dieses Minimieren von Variablen ist zum Beispiel was ich auch ganz doll in meinem Kopf habe. Also wo ich mir auch so denke, so hey, ich glaube, dass da je nach Athlet und Klient das mehr Schaden als Gutes halt anrichten kann. Vor allem, wenn das halt dann manchmal auch so doppelt gemoppelt ist, wie du dann halt auch sagst. Ne? Und manchmal ist man, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal als Coach hat man so ein bisschen die Verbindung, je mehr man irgendwie erfasst und je genauer man wird, so, weiß ich nicht, so, desto besser bist du irgendwie als Coach oder desto mehr kannst du so gewisse Dinge rechtfertigen. Und ich glaube, das hat jeder irgendwo. Aber gleichzeitig ist es halt so, manchmal muss man sich zurücksetzen und sich wirklich sagen, so, hey, es ist manchmal einfach ziemlich simpel. Das heißt nicht, dass der Skill, den du als Coach erlangt hast, sage ich mal, einfach ist. Aber manchmal ist der Weg dahin relativ simpel. Und ich finde zum Beispiel ein Beispiel, was das ganz gut trifft, ist, dass ja auch so Sachen wie so HRV oder sowas kommen ja immer wieder in die Diskussion. Ne? Und wenn du da Leute hörst, zum Beispiel Mike Tuscherer, der das auch viel auch mal benutzt hat, der sagt so, hey, ich habe mit HRV ich habe das ein halbes Jahr probiert in jedem Kontext und das hat mir nie was fürs Training irgendwie was Aussagekräftiges sagen können, ja. Und wenn du dann halt so, sag ich mal, einen subjektiven Fragebogen hast, wo du halt Trainingsperformance tracken kannst und irgendwie der Athlet dir sagt, wie es ihm, sag ich mal, subjektiv geht, und dann hast du zum Beispiel noch solche Faktoren wie so Schmerzempfinden, ja. So diese drei Variablen, so, da brauche ich schon einen richtig, richtig guten Grund von einer externen Variable, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache den Block noch eine Woche länger oder ich gebe dir mehr Trainingsstress oder ich nehme dir sogar Trainingsstress weg, obwohl alle drei Variablen sagen, es sieht gut aus, aber diese eine Regenerationsvariable sagt, du bist nicht genug regeneriert. Ne? Und ich finde, das ist mit einigen Sachen so, wo man irgendwann mal so merkt, so, okay, also ich verstehe die Logik dahinter und ich verstehe die Theorie und was sie uns sagen kann, aber so ist da wirklich ein Added Value oder ist es eigentlich nur halt das Gleiche halt nochmal irgendwie umgedreht oder in den meisten Fällen sogar versucht, zum Beispiel HRV versucht gewisse Dinge zu sagen, aber man merkt so, hey, in dem Krafttrainingskontext ist es nicht mal richtig reliabel oder so. Also du kannst es eigentlich gar nicht sinnvoll einsetzen. So. Und das ist so ein bisschen, weiß nicht, also ich bin da auch so jetzt so am Überlegen, wie ich das Ganze so ein bisschen minimalisiere. Und wenn ein Kunde zum Beispiel so Zweifel hat und so sagt, so, hey, weiß ich nicht, trackst du da überhaupt genug oder sonst irgendwas, bin ich auch bereit, so meinen ganzen Gedankenprozess in gewisse Entscheidungen halt preiszugeben und zu sagen, hey, das sind die ganzen Sachen, die ich im Hinterkopf habe, wenn ich diese Entscheidung halt treffe. Nur weil ich dann zum Beispiel nicht HRV von dir nehme, heißt es das nicht, dass ich nicht über deine Regeneration mir irgendwie Gedanken mache oder sowas.
Ja, ich finde, ja, es kommt auch immer mehr so diese Intuition auch irgendwo ins Spiel, die man so ein bisschen auch beim Coaching von Athleten eben auch entwickelt, dass du auch einfach so ein bisschen da auch ein bisschen nach Intuition handelst, weil ich meine, du lernst natürlich auch den Klienten im Laufe der Zeit sehr, sehr gut kennen. Weiß, wie seine Lebensumstände sind, wie er auch psychisch so ein bisschen tickt. Und oftmals kann man dann auch, sage ich mal, ganz gut zwischen den Zeilen lesen, wenn der Kunde dann zum Beispiel auch einfach ein Feedback gibt, ne? Dass er sich auch einfach ein bisschen was von der Seele redet, dass man sich dann vielleicht also ich merke das bei mir, dass ich mich dann auch viel mehr eben auch oft auf das Gesagte fokussiere, und auch darauf, wie er die Dinge halt so darstellt, wie es sich letztendlich für ihn anfühlt, wie da wirklich sein subjektives Empfinden ist. Und klar, manchmal, ne, muss man dann auch sagen, hey, deine objektiven Daten, die deuten eher darauf hin, dass du eventuell noch gut regenerierst, vielleicht noch eine weitere Trainingswoche machen kannst. Aber wenn bei ihm halt super viele negative Emotionen jetzt zum Beispiel mitschwingen, wenn es ums Training geht und er hat dann doch irgendwie gesagt, okay, einerseits meine Trainingsdaten gehen nach oben, aber ich fühle mich die ganze Zeit gestresst und überfordert oder so, dann ja, bekommt man da halt auch nochmal viele Dinge gesagt, die man halt auch vielleicht gar nicht immer so einfach und gut quantifizieren kann. Also ja, bin ich da voll bei dir. Ja, Herzratenvariabilität ist auch nochmal ja, so eine ganz interessanter Marker. Soll ja so ein bisschen ja den Stress des zentralen Nervensystems messen. Könnten wir auch nochmal ja, genauer darüber reden. Sebastian, hast du vielleicht noch ja, so ein paar abschließende Punkte zum Thema Datentracking? Irgendwas, was du ja noch loswerden willst dazu?
Ich fand das gerade sehr interessant, was du noch gesagt hast, weil ich finde, es ist ja eigentlich so ein bisschen die Diskussion zwischen so Art and Science of Coaching, ne? So, weil ich finde, dieses so Lost in Data, dass man halt so sagt, okay, ich nehme meine ganzen Entscheidungen und also beziehe sie halt irgendwie auf meine Daten, ist dann so, okay, so also die Daten sind so vielleicht so der Science-Aspekt und dann halt nochmal zu sagen, so, hey, das Gewicht droppt nicht, wir müssen halt jetzt das Defizit erhöhen. Wir haben keine andere Wahl, so jetzt vielleicht in dem Kontext, so dass da halt irgendwo so der Science-Aspekt einfach so im Vordergrunde steht und halt diese Art des Coachings, also dieser Skill-Aspekt, so, hey, Emotionen, Life oder Leben mit einbeziehen, weißt du, so dass das alles halt einfach natürlich auch eine große Rolle spielt. Und als wir diese Diskussion hatten gerade mit Mindful Eating und Tracking, ich finde, das ist halt sowas, wo es gibt bestimmt Leute oder Coaches, die damit weniger Probleme haben, aber ich finde, manchmal muss man sozusagen bewusst sich so ein bisschen aus dieser Datenebene zurückziehen, um diese Art oder diese Kunst richtig zu lernen, weil man halt irgendwie so sein Bewusstsein ein bisschen verschiebt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist sehr schwer, alle Sachen komplett bewusst zu behandeln und also so sich darauf zu konzentrieren. Und wenn du halt merkst, so ich reduziere manchmal vielleicht meine Datenvariablen, dann hörst du vielleicht auch deinem Athleten ganz anders zu, ne? Und das sind dann halt solche Punkte, wo ich mir denke, so das hat halt einen riesigen Mehrwert dann auch, selbst wenn man dann wieder mehr Daten analysiert oder sagt, man geht in die Contest Prep oder sonst irgendwas, weil das dann einfach dann so ein bisschen besser ineinander fließen kann. Also wenn du dann halt nur jemanden hast, der dann irgendwie ganz krass Zahlen fokussiert ist, dann weiß derjenige vielleicht auch gar nicht, welche Fragen er seinem Athleten stellen soll, ne? Was sind denn die richtigen Fragen, dem Athleten zu stellen, wenn es ihm nicht gut geht? Genau. Also das wäre, ich finde, das eigentlich war eine mega Diskussion gerade mit so Kunst und Wissenschaft des Coachings, ne? Also so auch für Ernährung oder für Training, das spielt da in beiden Bereichen eine Riesenrolle. Und ich finde, da muss man so ein bisschen Balancierungsakt halt treffen, damit man, glaube ich, den größten Mehrwert irgendwie für den Kunden auch am Ende erzielt. Und damit es auch Freude bereitet, ne? Weil wenn zum Beispiel das eine oder das andere, denke ich, zu sehr irgendwie im Vordergrund steht, dann gibt es entweder vielleicht nicht genug Progress oder man überhört den Athleten, der dir halt die ganze Zeit sagt so, hey, schau mal, mir geht's so und so, und man selber man nimmt das vielleicht gar nicht richtig wahr als Coach.
Mhm. Hey, sehr, sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, cool. War auch komplett alles gefreestylt. Wir wollten eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen, aber
ich mag Freestyle.
Ja, ich mag's auch. Also ich habe mir auch im Vorhinein eigentlich nur so ein bisschen ein grobes Thema überlegt. Wir hatten ja in der Episode 66 über Quantifizierung des Trainingsstress gesprochen. Da haben wir auch die Exertion Load thematisiert, und heute sollte es eigentlich so ein bisschen weitergehen. Okay, wie dosieren wir dann diesen Trainingsstress und wie passen wir ihn vielleicht auch im Laufe der Zeit an? Darauf sind wir jetzt heute gar nicht mehr zu sprechen gekommen. Ja, von daher ein kleiner Talk über das Thema Datentracking, Coaching, und ja, hey, ich hoffe, euch hat das gefallen. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich da sein durfte. Mir macht es immer Spaß.
Ich packe dein IG-Account unten in die Shownotes, dann könnt ihr den sehen wir auf jeden Fall abchecken. Und ja, du weißt ja, am Ende jeder Episode packen wir mal einen Track auf unsere Spotify-Playlist.
Oh, stimmt, Bro. Du kriegst mich jedes Mal damit.
Jedes Mal. Ja. Schau einfach mal schnell rein. Ich hätte schon einen Track von T78 oder T78, hatte ich beim letzten Mal auch
Techno.
Schon mal. Techno, Mann, ja. Ey, ich war gestern mit einem Kollegen, waren wir wandern. Wir sind so 40 Minuten in die Pfalz gefahren, haben da so einen Berg erklommen und dann auf dem Rückweg diesen Track gehört. Der heißt Megator. Und den
feier ich glaub, richtig. Der sagt mir sogar was.
Boah, der ist...
Der knallt ist richtig, gell?
Der knallt gut. Den würde ich gerne auf die Playlist packen. Ja, was hast du, Sebastian?
Ich glaube, ich würde... Es ist mal dieses Mal nicht so hardcore. Ich glaube, ich würde mit Low Life von Future gehen.
Entspannt, alles klar. Sehr geil. Würde. Hey, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Sebastian, danke auch nochmal, dass du da warst. Ja, freue mich dann auf die nächste Episode. Dann können wir das eigentlich geplante Thema ja dann nochmal aufgreifen.
Machen wir.
Sehr geil. Dann
hab frohe Ostern.
Ja.
Und
du auch, mein Lieber.
Ja,
dann hören wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.